Gnade sei mit euch von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Liebe Gemeinde, den Predigttext für den heutigen Sonntag haben wir bereits als Lesung gehört. Er steht im ersten Buch Mose im 3. Kapitel. Den meisten von Ihnen wird dieser Text gut bekannt und im Ohr sein, sodass Sie mindestens die grundlegende Handlung der Erzählung kennen, nämlich die Vertreibung der Menschen aus dem Paradies, nachdem sie Gottes Vorschriften missachtet hatten. Der Text ist Teil der Urgeschichte, des Urmythos der jüdisch-christlichen Bibel und einer ihrer bekanntesten Texte. Nach der Erschaffung der Welt und der Menschen durch Gott folgt eine Episode der Glückseligkeit im Paradies, die aber schnell unterbrochen wird und im nächsten Kapitel in den ersten Mord der Weltgeschichte mündet, als Kain seinen Bruder Abel erschlägt. Liebe Gemeinde, ich möchte in meiner Predigt zwei Hauptlinien der Erzählung nachzeichnen. So geht es in der ersten Hälfte des Textes zunächst um die Dreiecksbeziehung zwischen der Schlange, zwischen Adam und seiner Frau. Adam und die Frau, die hier noch nicht Eva genannt wird, leben ein gutes und ruhiges Leben im Paradies. Sie haben, wie man sagt, ausgesorgt. Sorgen hatten sie überhaupt noch nie. Sie müssen sich um überhaupt nichts Gedanken machen, da Gott ihnen alles, was sie brauchen, frei zur Verfügung stellt. Sie könnten also einfach glücklich miteinander ihre Zeit verbringen. Doch anstatt sich an den Gaben Gottes im Paradies zu erfreuen, lassen sich die Menschen vom Schlangerich dazu verleiten, vom sogenannten Baum der Erkenntnis zu essen. Die kluge Schlange, die im Hebräischen eigentlich ein männliches Wesen ist, was schwer zu übersetzen bleibt. Die Schlange irritiert jedoch direkt mit ihrer ersten Frage an die Frau die Selbstverständlichkeit des paradiesischen Lebens. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Obwohl Gott gut für seine Schöpfung und die Menschen sorgt und ihnen alle Bäume, außer dem einen, zur freien Verfügung gibt, legt der Schlangerich einen vermeintlichen Schwachpunkt offen. Den Menschen steht zwar alles, was sie brauchen, zur Verfügung, aber eben nicht alle Bäume. Die Frau reagiert zunächst abweisend. Sie antwortet: Wir bekommen genug zu essen. Wir bekommen alles aus dem Garten, was wir brauchen von Gott. Und es wäre viel zu gefährlich, von dem einen verbotenen Baum zu essen. Gott hat gesagt, dass dies unseren Tod bedeuten würde. Doch die kluge und nach Luthers Übersetzung listige Schlange verspricht den Menschen, dass sie durch das Essen der verbotenen Frucht nicht sterben, sondern vielmehr ein Wissen erlangen, das bisher nur Gott vorbehalten war. Und dass sie Gott näher bringt oder Gott vielleicht sogar gleich macht. Und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Nachdem die Frau sich und ihrem Partner von dem Baum zu essen gegeben hatte, wurden ihnen die Augen geöffnet. Es heißt, ihnen wurden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Das erste Gefühl, das mit dem neu gewonnenen Wissen aufkommt, ist die Scham. Das Gefühl, dass etwas so nicht richtig ist und versteckt werden muss. Wir kennen das Gefühl auch heute noch. Wann schämen wir uns? Wir schämen uns nicht nur voreinander, wenn wir körperlich nackt sind und meinen, dass unsere Körper nicht der Norm entsprechen. Scham entsteht immer dann, wenn wir unser Verhalten oder bestimmte Gegebenheiten mit anderen vergleichen und somit eine Wertung vornehmen. Scham stellt nicht nur fest, dass Menschen unterschiedlich sind, sondern es setzt eine richtige Norm, eben eine Wahrheit voraus. Wenn wir erkennen und wissen, was in der Welt richtig ist, erkennen wir auch, was vermeintlich abweicht und falsch ist. Und nicht nur voreinander verstecken sich die Menschen, ihre körperliche Beschaffenheit und ihre Unterschiedlichkeit. Denn auch vor Gott können sie sich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr unbefangen zeigen. Und Gott merkt, was geschehen ist. Liebe Gemeinde, lange Zeit wurde dieser Text als eine Art antifeministische Schrift gelesen, die aufzuzeigen schien, dass die Frau dem Mann eben nicht ebenbürtig ist und dass die Schuld am verlorenen Paradies alleine der Frau zugesprochen werden kann. Sind Frauen schuld an dem vielen, was bis heute falsch läuft in der Welt? Einerseits ist es die Frau, die sich von der Schlange verleiten lässt, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Doch Adam ist die Frucht ja auch, ohne dies überhaupt zu hinterfragen. Andererseits ist das Bild der Schlange für eine solche Deutung sehr wichtig geworden. Zwar ist die Schlange im Hebräischen eben in der männlichen Form eine Art Schlangerich, für das es eben keine gute deutsche Übersetzung gibt. Und doch spielt meistens das grammatikalische Geschlecht dieser Worte für die Deutung und für das zugeordnete Geschlecht überhaupt keine Rolle. Denn bis heute ist die Schlange auch ein Symbol für Fruchtbarkeit, für Klugheit und für die ewige Erneuerung durch das weibliche Geschlecht. Und dieses Symbol wird im Kontext von Genesis 3 zum Symbol der bösen Verführerin. Die Weiblichkeit der Schlange passte einfach zu gut ins Bild. Denn es ist dann nicht mehr der Schlangerich, sondern die Schlange, die die Frau dazu bringt, die Frucht zu essen. Und alles erscheint wie ein weiblicher Komplott, dem Adam, der in der ersten Hälfte des Textes allenfalls eine passive Nebenrolle spielt, überhaupt nichts entgegenzusetzen hat. Und genauso wird die Frau in den Strafsprüchen vermeintlich klar zur untergeordneten Person, zur Beherrschten des Mannes erklärt. Auf deinen Mann richtet sich dein Verlangen, doch der wird dich beherrschen. Kommt Ihnen dies bekannt vor? Dies passt gut zu anderen, wenn auch eher vereinzelten Bibelstellen, wie beispielsweise im 1. Korintherbrief. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen. Es scheint auch zu der Unterordnung der Frauen in den sogenannten Haustafeln der neutestamentlichen Briefe zu passen, durch die eine Geschlechterhierarchie stetig gefestigt werden sollte und konnte. Aber was hat man da eigentlich gemacht? Man tat so, als sei die Überordnung des Mannes über die Frau von Gott gewollt. Manche haben es sogar eine Schöpfungsordnung genannt. Man tat so, als müsse das so sein und dürfe niemals anders werden. Man vergaß völlig, dass die Überordnung des Mannes über die Frau eine Folge des Ungehorsams gegenüber Gott war. Sie ist eben kein erstrebenswertes Ziel, so soll es nicht sein. So wurde es, weil beide Menschen je auf ihre eigene Weise die Grenze überschritten, die Gott gesetzt hatte. Für mich ist es wichtig, dass die Strafsprüche und auch das vermeintlich offensichtliche Verhältnis von Adam und der Frau als ein gebrochenes und unperfektes Verhältnis betrachtet werden muss. Die Frau ist keineswegs schuld an irgendeiner Misere und dem Mann untergeordnet. In der Bestrafung Gottes für die Menschen wird nämlich die perfekte Welt des Paradieses aufgebrochen und die Gebrochenheit des menschlichen Lebens in der endlichen Welt eingeführt. Somit ist das Beherrschen der Frau für Adam kein erstrebenswertes Ziel gewesen, sondern eine Strafe. Beide, Mann und Frau, müssen die erstrebenswerte Gleichberechtigung des Paradieses aufgeben, um aneinander in der Welt zu hadern. So können wir die Paradieserzählung unter einem anderen Licht betrachten und können die Strafsprüche als eine Beschreibung ansehen, die das Elend der Welt eben rein deskriptiv beschreiben möchte. Wir hören außerdem, wie Gott der Frau sagt: Ich sorge dafür, dass deine Lasten groß und deine Schwangerschaften häufig sind. Nur unter Mühen wirst du Kinder bekommen. Dies lässt sich als eine Beschreibung einer Situation verstehen, die die Verfasser und Verfasserinnen des biblischen Textes gut kannten. Heute sind die medizinischen Möglichkeiten fortschrittlich. Doch lange Zeit erschien es wie das Schicksal von Frauen, dass sie den Anstrengungen und dem Kreislauf der Geburten nicht viel entgegensetzen konnten. So zeigt sich in den sogenannten Strafsprüchen die Unzufriedenheit der Verfassenden mit ihrer Situation, mit den Anstrengungen des menschlichen Lebens und auch mit der Verteilung vermeintlich fester Geschlechterrollen. Liebe Gemeinde, als Gott in der zweiten Hälfte des Textes in den Garten, in das Paradies kommt, sucht er die Menschen. Es ist ein kühler Abend und wie jeden Tag besucht Gott seine Schöpfung. Er geht umher und er wundert sich. Und am Anfang weiß Gott noch gar nicht so genau, was los ist. Er fragt und ruft nach Adam: Wo bist du? Und als er keine Antwort bekommt, dämmert ihm, dass sich etwas geändert haben muss. Er findet die Menschen versteckt in ihrer Scham und Verletzlichkeit vor und kann sich denken, was geschehen ist. Er sieht die Feigenblätter, die nur wenig bedecken, und fragt: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, nicht zu essen? Und Gott reagiert sofort und doch unerwartet auf das Übertreten des Gebots. Eigentlich hatte er den Menschen die schlimmste Strafe angedroht, die man sich vorstellen kann: den Tod. Doch stattdessen entlässt er sie in die Wirren der endlichen Welt. Liebe Gemeinde, genauso wie bei der vermeintlichen Festlegung der Geschlechterrollen, kann auch der Rest der sogenannten Paradiesgeschichte als ein Mythos, also als der Versuch einer Erklärung und Beschreibung der Welt, angesehen werden. Die Schöpfungsgeschichten in Genesis 1 und 2 erzählen von einer großen Hoffnung auf eine von Gott gewollte und geliebte Welt. Das Paradies ist genauso eine Hoffnung, eine Vision, die uns zeigt, wie es hätte sein können und wie es sein wird. Doch gerade das dritte Kapitel mit dem selbstbetätigten und selbstverantworteten Bruch der Menschen mit Gottes Paradies und Gottes guter Schöpfung zerstört diese Hoffnung zunächst. Gerade in den bereits genannten Strafsprüchen, in denen Gott der Schlange und den beiden Menschen eben ihre Strafen für ihre Handlungen auferlegt, wird deutlich, dass die Menschen wohl lange Zeit das Paradies nicht mehr erleben werden. Gott verdammt die Menschen dazu, in einem Kreis aus Problemen und Entbehrungen in der Welt zu leben. In einer Art Perpetuum mobile, dass sobald es einmal angestoßen wurde, keine Energie mehr von außen benötigt, um weiterzulaufen. Denn Gott spricht: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Stellen Sie sich vor, in welcher Zeit und in welcher Situation dieser Text geschrieben worden sein könnte. Denn wir können mit Sicherheit sagen, dass eine solche Geschichte eben keine Erzählung aus erster Hand sein kann. Vielmehr ist die Geschichte in einer späteren historischen Zeit in dieser Welt geschrieben worden, in der die Menschen viel Leid, Elend und Entbehrung erlebt hatten. Gerade in der hebräischen Bibel finden wir andere Texte über die Vertreibung und über das Exil, die die Wirklichkeit weitaus besser beschreiben. Und auch heute können wir Menschen, Sie und ich, uns bestimmt besser etwas unter den Beschreibungen einer harten und schwierigen Welt, eines meist oder in Teilen trostlosen Alltags vorstellen, als wir uns das Paradies vorstellen können. Zwar müssen wir heute und vor allem hier in Ronsdorf und Deutschland zumeist keine Angst mehr vor Tod und Vertreibung und Kriegen haben, doch das Sorgen ist eigentlich keinem Menschen fremd. Auch Ängste und Sorgen können einem das Leben auf der Erde zur Hölle machen. Wenn sich die Gedanken jeden Tag darum drehen, die eigene Familie und das eigene Leben am Laufen zu halten, Geld und Gesundheit nicht zu verlieren und dabei noch ein glückliches und erfülltes Leben zu leben, dann kann schnell ein Kreislauf aus Hoffnungslosigkeit und Sorge entstehen. Wenn sich abends im Bett die Gedanken drehen, lässt sich ein Gefühl der Hilflosigkeit nicht so schnell abschütteln, wie das tagsüber im Trubel des Alltags möglich ist. Doch was bleibt uns dann im Leben außer Hoffnungslosigkeit? Wir können uns sicher sein, Gott tötete Adam und Eva für ihre Vergehen eben nicht. Gott bewahrt das Leben der beiden. Die zunächst angedrohte Strafe wäre viel, viel schlimmer gewesen, denn es wäre das Leben auf der Erde, wie wir es kennen, ausgelöscht worden. Stattdessen nahm Gott den Menschen das Paradies, aber nicht die Hoffnung. Es ist ein Trost zu sehen, wie Gott mit den beiden umgeht. Anstatt der Feigenblätter gibt er ihnen Kleidung aus Fell, um ihre Verletzlichkeit zu beschützen. Er überlässt sie nicht sich selber. Am Ende der Erzählung spricht Gott den Menschen auch den Schutz vor dem ewigen Leben in dieser Welt zu. Nun aber, dass der Mensch sich nur nicht ausstrecke und nehme vom Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Dass Gott den Menschen ihre eigene Endlichkeit vor Augen stellt, dass er verhindert, dass sie vom Baum des Lebens essen und ewig leben, ist wahrlich eine Gnade. Gott will die Menschen davor schützen, ewig in dieser Welt und in Sorgen und Nöten gefangen zu sein. Denn so leben wir nicht in einer Welt ohne einen Ausweg. Die Hoffnung auf das Paradies und auf das Ende der Schöpfung bleibt bestehen. Gott ist die Ambivalenz unseres Lebens, unser Gefangensein zwischen Freude und Leiden bewusst. Denn dies ist der Preis, den wir für unsere Freiheit, für das Wissen um eigene Entscheidungen zahlen müssen. Doch gerade in Jesus Christus wurde uns bereits Anteil daran gegeben, dass diese Hoffnung nicht umsonst ist. Liebe Gemeinde, der heutige Text aus dem dritten Kapitel des Genesis-Buches ist ein spannender und vielfältiger Hoffnungstext, der eben nicht in der Beschreibung des Lebens und im Wahrnehmen der Schwierigkeiten des menschlichen Alltags stehen bleibt. Heute ist das Leben anders und oftmals leichter als zu frühen Zeiten, aber die Welt ist immer noch nicht perfekt. Der Text beschreibt das, was auch uns heute noch zu schaffen macht. Die Gefahr der Hoffnungslosigkeit. Auch heute noch leben wir und viele andere Menschen in einer Welt aus Sorgen. Oftmals sind unsere Beziehungen untereinander gebrochen, genauso wie unsere Beziehung zu Gott oft durch ein Auf und Ab bestimmt wird. Und auch heute noch beherrscht Adam in weiten Teilen seine Frau obwohl dies für beide eine Strafe war. Auch heute ist die Gleichberechtigung der beiden noch weit entfernt. Doch gerade aus der Paradieserzählung erhalten wir eine Ahnung davon, dass eine Hoffnung auf das Paradies bestehen bleibt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.